Wir haben nämlich zwei Gäste da vom Reutlinger Verein Wirbelwind e.V. Ganz herzlich willkommen, liebe Petra Leber und Silvia Schwarzmann. Schön, dass Sie da sind. Genau, Ihr Verein feiert ja 25-jähriges Bestehen. Worum geht es denn eigentlich in Ihrem Verein genau, Wirbelwind e.V.? Vielleicht möchten Sie das ganz kurz erzählen.
Also Wirbelwind ist ein Verein gegen sexuelle Gewalt an Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und wir sind eine Beratungsstelle, das heißt, bei uns kann man anrufen, wenn das Thema irgendwie auftaucht. Und wir heißen auch Wirbelwind, weil wenn das Thema auftaucht, dann kommt ziemlich viel mal durcheinander. Mhm. Und wir helfen einfach Betroffenen bzw. den Angehörigen zu sortieren, was steht gerade an, was ist der nächste Schritt, was kann man tun, wer braucht was. Also wir bringen ein bisschen das Durcheinander, ein bisschen, wir helfen zu ordnen ein Stück weit.
Ja, ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn man eben betroffen ist als Kind, also Sie setzen sich ja als Verein vor allem für Kinder und Jugendliche ein, dass sie dann überhaupt bei Ihnen anrufen.
Also in der Regel rufen nicht die Kinder an, sondern es rufen Menschen an, die mit den Kindern zu tun haben. Also sprich Schulsozialarbeiter, die mitkriegen, da stimmt was nicht mit dem Kind, oder es rufen Eltern an, das Thema kommt in der Familie auf oder das Kind berichtet davon und dann helfen, also holen die sich einfach Hilfe bei uns dann.
Und wie schreiten Sie dann konkret ein? In einem Fall, wenn zum Beispiel ein Lehrer auch anruft und den Verdacht äußert, dass mit einem Kind da irgendwas nicht in Ordnung ist oder dass das Kind irgendwas geäußert hat, ist ja eine ganz schwierige Situation, ne? Mit der Familie auch vielleicht in Kontakt zu treten.
Genau, und das muss man eben ganz genau planen. Also erstmal muss man gucken, da ist ein Verdacht da. Was heißt Verdacht? Wo kommt es her? Man muss erstmal gucken, man muss erstmal abklären, wie ist die Situation denn wirklich? Also oft ist ein Verdacht da, aber man weiß es nicht. Wer ist der Täter? Da muss man erstmal genau ganz sensibel nachspüren, wo kommt es her? Und wie kann man das?
Wer muss an einen Tisch damit?
Genau.
Man muss dann erspüren oder erklären, wer muss alles an den Tisch, wer hat mit dem Kind zu tun, wer kann diesen Verdacht miterhärten. Man versucht Beweise zu sammeln, man versucht einfach zu klären, wie ist der nächste Schritt auch da, ob das Lehrer, Erzieher, ob das Eltern sind. Wir gucken immer ganz genau im Wohl des Kindes, was ist der nächste Schritt. Und ob das jetzt darum geht, eine Juristin, also Rechtsanwältin mit einzuschalten oder einen Kontakt zum Jugendamt aufzunehmen oder die Eltern damit zu konfrontieren. Es kommt einfach immer darauf an, was braucht das Kind und was ist das Wichtigste jetzt vorne dran.
Und ist man denn da eigentlich auch verpflichtet, eigentlich sofort der Polizei Bescheid zu geben bei so einem Verdacht? Oder ab wann muss man der
Gar
Polizei?
Gar nicht. Also natürlich, wenn Kindeswohlgefährdung im Verzug wäre, dann wären wir sicher auch verpflichtet. Aber bei sexuellem Missbrauch ist das im seltensten Fall wirklich so akut in dem Moment. Es geht ja oft schon Jahre. Also und wir haben auch mit der Polizei eine sehr gute Kooperation, dass im Prinzip auch die Polizei weiß, wenn man sich an die Polizei wendet, dann läuft das Verfahren und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Deswegen ist es sinnvoll, vorher zu sortieren, was gibt es an Beweislast, wer könnte der Täter sein, wer muss wie mit an den Tisch kommen. Und wenn man das alles mal sortiert hat, dann kann man klarer blicken und weiß, hat man so viel Beweise, dass man überhaupt die Polizei einschalten kann? Weil wenn dann ein Verfahren eingestellt wird, weil man zu wenig Beweise hat, dann ist das ja quasi für das betroffene Kind fürchterlich zu sehen. Mhm. Nicht mal die Polizei und unser Rechtsstaat können diesem Täter was anhaben. Also um das jetzt gar nicht erst zu provozieren, versuchen wir im Vorfeld so viel wie möglich zu klären, um dann einfach auch mit mehr Sicherheit dann unseren an die Polizei zu wenden und dann auch zu einer Gerichtsverhandlung zu kommen. Und damit ist die Polizei eigentlich auch jetzt bei uns im Landkreis Reutlingen einverstanden. Das haben wir jetzt schon in vielen Fällen auch so gehandhabt.
Also Sie haben die ganze Vorarbeit eigentlich, sag ich mal, abgenommen, die sonst auch Anwälte erledigen oder eben manchmal auch die Polizei, dass man Beweise sammelt und eben schaut, ab wann reicht's auch sozusagen für einen Prozess, sodass der sicher gewonnen werden kann, um das Kind nicht weiter zu belasten. So,
ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Vorarbeit, weil wir sammeln ja jetzt, wir gehen jetzt den Beweisen nicht auf den Grund, aber wir schauen einfach mal, was gibt die Situation her, was ist objektiv zu festzuhalten und versuchen auch die Betroffenen, also die Eltern oder wie auch immer, so zu stärken und zu informieren, dass sie wissen, was die nächsten Schritte auch in ihrem Verhalten sind. Und wir nehmen nichts ab, aber wir klären vielleicht einfach vor Ort.
Und vor allem ist es auch noch wichtig zu gucken, wie geht es eigentlich dem Kind? Ja. Weil unser oberstes Ziel ist, man muss immer nach dem Kind gucken. Ist das Kind überhaupt in der Lage, Aussagen zu machen? Weil jetzt kommt so ein Verdacht auf und da kommt ganz viel durcheinander. Und dann muss man gucken, wo steht das Kind? Schafft es das überhaupt?
Das heißt nämlich, wenn eine Gerichtsbehandlung wirklich läuft, dann geht es über ein Jahr mindestens. Vielleicht geht es mal schneller, aber mit einem Jahr kann man rechnen. Das heißt, ist das Kind in der Lage, sind die Eltern in der Lage, diese Zeit auch zu ertragen? Also man muss wirklich in allen Richtungen überlegen und gut entscheiden. Also das Problem ist meistens, wenn dieses Thema auftaucht, dann kocht es dermaßen schnell hoch, dann neigen viele Menschen gleich zu Kurzschlussreaktionen. Muss man sofort was tun, wir gehen sofort zur Polizei und wir finden das natürlich wichtig, zur Polizei zu gehen, aber wenn es dran ist, also eins nach dem anderen.
Ja. Und wie kann man da das Kind drauf vorbereiten, auf so einen, wenn es jetzt zum Prozess kommt, braucht ja auf jeden Fall bestimmt irgendwie eine Begleitung oder ein...
Genau, da guckt man natürlich auch, was braucht das Kind? Braucht das Kind zum Beispiel erst psychologische Betreuung, dass es stabil ist, dass es das Ganze auch durchsteht? Weil was nützt es, wenn das Kind dann plötzlich in der Gerichtsverhandlung zusammenbricht und sagt, ich kann nichts mehr sagen oder so, dann ist das Ganze quasi für die Katz, sage ich jetzt mal auf Schwäbisch. Deshalb ist brutal wichtig, dass man das Kind im Vorfeld einfach stärkt, dass es weiß, was aufs zukommt und dann geht die Verhandlung sicher ganz, ganz anders aus. Weil zum Teil geht es ja auch um familiäre Geschichten. Das heißt, da muss vielleicht ein Kind gegen Familienangehörigen aussagen. Das können Sie sich ja vorstellen, dass das eine mega Belastung ist für ein Kind.
Ich habe gelesen, dass 85% aller Kindesmissbrauchsfälle finden im direkten Umfeld statt. Genau. Also eben auch im familiären Umfeld. Bin ich da richtig informiert? Oder?
Ja. Unter familiären Nahfeld ist quasi Familie, Nachbarn, Freunde, Verein. Also quasi Menschen, die das Kind kennt. Ja, weil alle Kinder, die ich so kenne, die werden gewarnt vor den Tätern, die dann mit dem Auto vorfahren.
Am Spielplatz
und so. Mhm. Aber das sind 15%. Man warnt ja ein Kind nicht vor den Nachbarn oder so. Man will die Kinder ja nicht verängstigen. Mhm. Und das ist das Problem. Da ist jemand, den finde ich vielleicht total klasse. Und plötzlich macht er was mit mir, was ich gar nicht will. Das ist für Kinder ja eine ziemliche emotionale Belastung.
Wie bereiten Sie denn oder wie könnte man Kinder auf genau dieses Szenario innerlich vorbereiten? Also da gehen Sie ja auch in Schulen, ne, oder? Mhm. Und machen Vorträge. Wie kann man die Kinder dafür sensibilisieren, ohne sie, wie soll ich sagen, ohne sie paranoid werden zu lassen? Es ist ja so eine ganz schwierige Gratwanderung.
Genau. Da gibt es natürlich mehrere Bausteine. Also wichtig ist Information, kindgerecht Information, dem Alters entsprechend. Also wir gehen auch nicht auf die Straße und lassen die Kinder einfach über die Straße laufen. Auch da geben wir Information, Straßenverkehr ist gefährlich, wie verhalten wir uns? Und diese Information brauchen die Kinder auch zum Thema Gewalt. Also dass es eben einfach Menschen gibt, die machen was mit einem, was man vielleicht in dem Moment nicht will und dass man sich dann da auch wehren darf. Und dann gibt es eben die verschiedenen Bausteine, dass man sich wehren darf, dass man Nein sagen darf und Nein sagen kann. Das üben wir auch in Selbstbehauptungstrainings. Dass
also
man,
in solchen Rollenspielen dann?
Oder genau, in Rollenspielen, genau, zum Beispiel. Dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt. Dass es schöne Gefühle und blöde Gefühle gibt. Also im Prinzip so die Klassiker der Prävention, das machen wir dann eben auch mit den Kindern. Und unser wichtigstes Instrumentarium ist eigentlich schon dieses eigene Gefühl. Und da versuchen wir die Kinder und auch Jugendlichen immer dafür zu sensibilisieren. Wenn du ein komisches Gefühl hast, das kann sich anfühlen wie das kitzelt im Nacken oder es kribbelt im Bauch oder ich kriege eine Gänsehaut oder wie auch immer sich das anfühlt. Aber dafür zu sensibilisieren, und wenn ihr dieses Gefühl habt, hört da drauf und reagiert auf dieses Gefühl.
Mhm. Ist ja generell eigentlich eine gute Schulung fürs Leben eigentlich,
Genau. Um
auf sich selber hören zu können. Das verlernen ja viele Kinder oft,
Ganz genau. Wenn
sie immer was so gesagt bekommen, wie sie auf Dinge reagieren sollen. Ich habe jetzt auch gelesen, Sie haben ja auch Tipps auf Ihrer Homepage, wie Kinder mit Annäherungen umgehen können. Welche Tipps geben Sie denn da so, auch an der Schule zum Beispiel, ganz konkret? Also ich habe auch gelesen, wenn ein Kind zum Beispiel ein Geschenk bekommt, dann darf es ruhig lernen, dass es nicht jedes Geschenk annehmen muss oder so.
Da sind wir nämlich bei dem Gefühl. Mhm. Jeder Mensch hat so eine Grenze und manchmal werden die Grenzen von außen überschritten, wo ein Kind lernen muss zu sagen, ja, will ich oder will ich nicht. Und da sind wir ja schon bei der Erziehung. Wo fängt es schon an? Dass man, gibt der Oma oder der Tante sowieso ein Küsschen und das Kind will das nicht. Wie gehe ich als Erwachsener da damit um? Zwinge ich mein Kind, der Tante sowieso ein Küsschen zu geben, obwohl es das nicht will? Da sind wir nämlich genau bei diesem Thema. Gefühle, Grenzen und wie gehe ich als Erwachsener mit dem Kind um? Zwinge ich das, die Grenzen zu überschreiten oder sage ich, das Kind will es das jetzt einfach nicht? So gibt es ja in jeder Familie so Situationen, wo man denkt, lass doch das Kind in Ruhe, das will es jetzt nicht. Und damit fängt es an.
Ein anderes Beispiel, wenn das Kind am Essen rummäkelt und sagt, das mag ich nicht, schmeckt mir nicht, dann tendieren wir ganz schnell zu sagen, doch, das schmeckt, du probierst jetzt. Natürlich soll das Kind probieren, das haben wir auch als Regel, aber schon allein, wenn ich formuliere, ich habe mir da ganz viel Mühe gemacht und ich möchte jetzt gern, dass du es zumindest mal probierst. Du musst es nicht mögen, es ist in Ordnung, aber du musst es zumindest ausprobieren. Vorher weiß ich es nicht. Und wenn ich dem Kind nicht abspreche, dass es in dem Moment nicht recht hat, indem es sagt, ich mag das nicht, sondern indem ich dem Kind die Meinung lasse, das ist so ein ganz diffuses Beispiel. Da fängt es eigentlich schon an. Und das versucht man natürlich mit den Kindern zu erlernen wieder oder auch die Eltern im Elternabend zu sensibilisieren dafür.
Ich wollte gerade sagen, es klingt eher danach oder eben auch, als ob man die Erwachsenen dafür sensibilisieren müsste,
genau. Wie
sie mit den Kindern so umgehen, dass die hinterher wirklich selbstbestimmt sind und ein gutes Gefühl für sich entwickeln.
Genau. Aber es ist auch für die Kinder wichtig, weil sie müssen auch lernen, wenn mir meine Freundin Stopp sagt, dann will die Stopp haben. Und dann gehe ich nicht da drüber und mache es trotzdem, weil ich will ja eigentlich auch meine Grenzen gewahrt haben. Also das ist was wir mit den Kindern auf jeden Fall üben. Oder also immer wieder, ob es jetzt in Rollenspielen oder in Filmchen oder wie auch immer wir das machen. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber was wir den Kindern auch an die Hand geben, ist, dass wir uns schon gemeinsam mit ihnen überlegen, wenn du Probleme hast, egal welche Art, wir machen Beispiele, wo kannst du dich hinwenden? Also, dass man sich quasi schon vorher auch Gedanken macht, zu wem könnte ich denn eigentlich gehen? Mit wem bespreche ich was? Mit der Oma bespreche ich vielleicht das Problem mit meiner Mama oder so und mit meiner Tante bespreche ich vielleicht das. Also, dass die sich bewusst werden, wo kann ich mir Hilfe holen und wie finde ich Hilfe, wenn ich jetzt in meinem Umfeld niemand weiß? Wie komme ich zur Wirbelwind? Wo finde ich das? Im Telefonbuch ist das schwierig. Wie komme ich da ins Internet? Wie komme ich dahin, wo ich dann Hilfe kriege? Also, das ist was wir in den Workshops auf jeden Fall machen.
Wie oft gehen Sie da in die Schulen so? Oder versuchen Sie die ganzen Schulen hier im Kreis, sage ich mal, abzudecken mit Vorträgen? Haben Sie dafür das Personal?
Das wäre schön.
Wir haben eine 50%-Stelle.
Ach, Sie haben insgesamt eine 50%-Stelle?
Genau.
Aber es gibt die seit 25 Jahren. Das heißt, dass Sie eigentlich 25 Jahre lang überwiegend völlig ehrenamtlich...
Ja. Also unsere Stelle gibt es jetzt seit 2013.
Das gibt es ja nicht.
Mhm. Doch.
Also ich gratuliere zu dieser halben Stelle.
Das ist seit 3 Jahren,
schön.
Genau.
Aber ja. Sie beide, das bedeutet eigentlich, setzen Sie sich schon mal absolut, völlig ehrenamtlich und aus reinem Herzblut ein.
Nein, ich ehrenamtlich, die Frau
Lehrer. Ich bin angestellt.
Also, aber genau. Es ist zu wenig, es ist ganz klar zu wenig, weil die Beratung und Begleitung von Betroffenen, die braucht schon eigentlich unser ganzes Personal. Dann geht es um Öffentlichkeitsarbeit, dann geht es darum, Fachleute oder Multiplikatorinnen zu schulen, also Fachfortbildungen zu machen. Es geht um Prävention in der Schule. Das ist so viel, das schafft eine 50%-Stelle nicht. Das ist ganz klar.
Also wir hatten noch die letzten 3 Jahre ein Projekt laufen, das nannte sich Bad Clicks. Da hatten wir von der Aktion Menschen eine 40%-Stelle zusätzlich für Prävention. Also ich komme aus dem Medienbereich und es war mir ein großes Anliegen, dass übers Internet natürlich auch ganz viele Missbrauchsgeschichten laufen. Und da sind wir vor Ort zu Schulen oder Jugendgruppen gegangen und haben die Kids aufgeklärt. Was passiert denn da? Und da ging es auch wieder darum, wenn ich im Netz mit jemand schreibe, dann habe ich einen Satz und ich habe so einen Schnicks, vielleicht noch ein gefaktes Profilbild. Und ich denke, ich schreibe mit einem 12-jährigen Mädchen, derweil ist das ein Mann mit 40 oder so. Und das weiß ich eben nicht. Und da haben wir versucht, einfach die Kids zu erklären, was ist denn überhaupt Missbrauch, wie kann das übers Internet passieren und was kann ich tun, was habe ich für Möglichkeiten. Und dann sind wir wieder bei dem Gefühl, wenn ich irgendwo ein komisches Gefühl habe und denke, das ist jetzt aber komisch, das ist das Einzige, was ich habe im Netz, dann kann ich sagen, das ist jetzt komisch, den blockiere ich. Und dann kommt es schon gar nicht dazu, dann geht es schon mal nicht weiter.
Und dann kann ich eventuell auch da schon mal überlegen, wo hole ich mir Hilfe, um das dann zu besprechen?
Ich wollte nur, dass ihr mir ins Mikrofon sprecht.
Ach so, Entschuldigung. Ah ja,
das macht überhaupt nichts.
Genau.
Wie oft kommt eigentlich so ein Übergriff vor oder wird bei Ihnen gemeldet?
Also vor kurzem habe ich einen Kriminologen gehört, der hat gesagt, jedes Kind, das im Internet unterwegs wird, wird bestimmt einmal von einem Pädophilen angeschrieben.
Jedes?
Der hatte das behauptet. Die Frage ist natürlich jetzt, wie gehe ich als Kind damit um? Jetzt habe ich im Workshop gelernt, wenn mich ein Fremder anschreibt, dann blockiere ich. Dann ist schon mal super, weil dann haben sie schon mal was abgewälzt.
Ja.
Wenn ich mich jetzt drauf einlasse, dann weiß man nicht, wie es weitergeht.
Ja.
Weil die haben ja auch ihre Strategien, die tun dann Vertrauen aufbauen und das Kind hat irgendwann das Gefühl, da ist ein Freund von mir.
Ja.
Ich habe den zwar noch nie gesehen, aber das ist die Taktik und das fängt nämlich ganz vorne an. Wie gehe ich mit den Leuten im Netz um, von denen ich eigentlich gar nichts weiß? Und das ist so unser Ansatzpunkt, dass wenn ich jetzt merke, da läuft jetzt irgendwas in eine Richtung, kann ich jederzeit sagen, nö, ich schicke dir jetzt kein Nacktbild oder sowas. Aber dazu muss ein Kind ja auch in der Lage sein, das Selbstbewusstsein zu haben, ich bin jetzt nicht eingewickelt und weil Täter haben zum Beispiel auch ganz, ganz klare Strategien drauf, wie sie Kinder manipulieren. Und das ist immer die Frage, versteht das Kind das, kann das durchblicken oder lässt sich's auf irgendwas ein, was es nachher ziemlich bereut?
Und durch genügend Information wissen die Kinder dann einfach schon mal, aha, sowas gibt's. Also das passiert jetzt nicht nur mir, das ist nicht nur mein Freund hier oder meine Freundin aus dem Netz, sondern ich habe schon mal davon gehört, da gibt's viele Beispiele. Vielleicht ist das gerade in dem Moment bei mir auch sowas, also ziehe ich mich hier lieber raus. Schau, dass ich irgendwie Hilfe kriege und guck, dass ich aus der Sache rauskomme.
Genau.
Gibt es da denn Kinder, die irgendwie dafür besonders bedroht oder prädestiniert sind? Kommt es da irgendwie auf die Altersklasse an oder so? Oder kann man da irgendwas sagen?
Nö. Also man kann schon sagen, Missbrauch betrifft eigentlich jedes Kind betreffen, kann jede familiäre Herkunft betreffen, kann jede Schicht betreffen. Aber was natürlich trotzdem das Ganze potenzieren kann, ist, wenn Kinder allein sind, wenn Kinder isoliert sind, wenn Kinder wenig Freunde haben, wenn sie Probleme haben und da nicht aufgefangen werden, wenn der Kontakt mit den Eltern schwierig ist, wenn da einfach keine wirkliche Vertrauensbasis da ist. Also das erschwert es für Kinder dann, wenn sie in so eine Situation geraten, dann wirklich auch da wieder schnell rauszukommen.
Und wie häufig ist denn das Problem innerhalb eben des familiären Umfelds, also wir haben ja schon gehört, ungefähr 85% der sexuellen Übergriffe finden innerhalb des Nahfelds statt. Wie groß ist da eigentlich das Problem? Also wie häufig machen Kinder da wirklich reale Erfahrungen von einem Übergriff?
Vor kurzem kam die neue Studie raus von Ulm. Also das ist insgesamt ist es mehr geworden. Zumindest kommt es als mehr an. Vielleicht gab es das früher auch schon mehr, aber es kommt jetzt eben, wird jetzt besprochen und wird jetzt angezeigt. Und die gehen davon aus, von jeder siebte Person macht Erfahrungen in ihrem Leben mit sexuellem Missbrauch.
Also man sagt manchmal, jedes fünfte bis siebte Mädchen und jeder achte bis neunte Junge. Also, aber das ist natürlich immer die Zahlen, aber, was ist die Dunkelziffer? Die ist natürlich sehr, sehr hoch. Aber wenn man sich das mal überlegt, da hat man eine Schulklasse, kann man mal durchzählen. Und dann wird es mal deutlich, wie viel eigentlich betroffen sind und wie viele vielleicht nie darüber reden.
Das sind ja praktisch pro Schulklasse ungefähr 4 Kinder, ungefähr um den Dreh, die irgendwie so eine Erfahrung machen müssen. Mhm. Kann man denn da auch die Lehrer schulen? Also machen Sie das auch, dass Sie an die Lehrer rantreten?
Gerne. Ja. Auf jeden Fall. Also wir haben das schon gemacht und wir sind immer froh drüber, weil je mehr Leute darüber Bescheid wissen, umso sensibler werden die und umso mehr gucken sie dann einfach auch ihr Umfeld an. Und das ist was, das ist zum Glück ist das voll im Kommen, dass wir haben schon Erzieherinnen geschult, gerade Lehrer, Leute einfach, die mit Kids zu tun haben.
Kirchliche Mitarbeiter.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Also wir sind froh drum um jeden, den wir die Information weitergeben können, weil das heißt ja auch, dass die sensibler drauf reagieren und einfach sich das einfach ganz anders angucken.
Was bedeutet denn anders angucken? Also ich habe mich gerade gefragt, wie merke ich einem Kind an, dass es irgendwie in dem Bereich eine schlechte Erfahrung gemacht hat, wenn es das nicht sagt?
Genau. Also im Prinzip merkt man es vielleicht oder wäre das erste Anzeichen einfach, wenn sich das Kind verändert. Verändern kann sich es an der Pubertät oder durch einen Konflikt oder durch irgendeine andere Belastung, klar. Aber schon das wäre schon mal ein erstes Anzeichen. Und dann gibt es natürlich viele, viele Symptome, ob das jetzt Schmerzen sind, diffuse Schmerzen, Schlafstörungen, überangepasst sein oder gar nicht mehr angepasst sein. Also das gibt so viele Symptome. Anhand der Symptome kann man nicht sagen, das Kind hat Missbrauch erlebt. Aber wichtig ist einfach, wenn sich ein Kind verändert im Verhalten, dass man da nochmal genauer hinspürt.
Und wie fragt man denn danach? Also ich meine, wenn jetzt ein Kind vor mir ist, entweder in der Schulklasse oder auch ein eigenes Kind oder ein Nachbarskind, wo ich denke, da hat sich was verändert, gehe ich dann auf das Kind zu und frage? Oder frage ich dann auch mal konkreter nach? Also ich fände das für mich ganz, ganz diffizil, darauf zu reagieren. Ne?
So. Also interessant ist zum Beispiel, wir hatten schon Anrufe, wo zum Beispiel eine Musiklehrerin angerufen hat und gesagt, mir ist da ein Verhalten aufgefallen, das finde ich komisch. Ich möchte es gern mit jemandem besprechen. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel super gut, wenn jemand einfach kommt und sagt, ich merke, da ist was. Ich möchte jetzt gern wissen, ich möchte jetzt mehr Infos haben. Und dann konnte man sagen, okay, man kann ja mal nachfragen vorsichtig, warum ist das so? Oder einfach einfach genau hingucken und weiterfragen. Weil bei Kindern ist oft so, wenn das irgendwann kommt und sagt, ich bin im Verein, ich will da jetzt nicht mehr hin. Okay, kann ich sagen, okay, mein Kind hat keine Lust mehr auf Fußball aus irgendeinem Grund. Oder ich frage mal nach, warum denn? Was passiert denn da? Und wenn ich dem Kind signalisiere, okay, ich interessiere mich wirklich dafür, vielleicht kriege ich dann raus. Weil Kinder sagen natürlich nicht, ich bin missbraucht worden. Die haben ja gar nicht die Sprache. Die sagen dann halt, ich gehe nicht mehr hin, da ist es blöd. Und als Erwachsener kann man oft mit dieser Aussage wenig anfangen. Wenn ich jetzt mir aber frage, ja, warum ist es blöd, sind die anderen? Einfach nachfragen und vielleicht komme ich da drauf, was ist denn wirklich das Problem?
Und wenn ich mit der eigenen Haltung da bin und mit dem Kind begegne, dass sowas stattfinden kann und dass ich drum weiß, also das ist eine ganz andere Haltung, wie wenn ich das eben nicht im Hinterkopf habe und eben da gar nicht dran denke und dann denke, ach, der hat bloß schon wieder keinen Bock mehr und der soll jetzt mal was durchhalten, soll im Verein bleiben. Also das ist schon allein die Haltung, die so ein Gespräch verändern kann. Mhm. Und klar, wir können nicht erwarten, dass wir mit dem Kind sprechen, dass das Kind dann sagt, ja, ich wurde missbraucht und der war es. Das kann das Kind nicht, das hat einen Geheimhaltungsdruck, das kann nicht einfach darüber reden. Und das wird ja vielleicht auch von dem Täter dazu aufgefordert, das geheim zu halten und nichts darüber zu sagen. Also, und außerdem weiß ein Kind, wenn sowas erzählt, da kommt was ins Rollen, das hat es nicht mehr in der Hand, da verändert sich ganz viel, vielleicht Trennung der Eltern oder also da kann ganz viel ins Rollen kommen und von dem her kann ein Kind nicht einfach drüber sprechen. Aber wenn wir mit unserer Haltung dem Kind signalisieren, ich weiß, da kann sowas sein und ich habe das Gefühl, du brauchst Hilfe oder ich mache mir Sorgen um dich. Das ist vielleicht schon mal eine Einladung, da nochmal drüber zu sprechen irgendwann.
Und dann kann man eben bei Ihnen anrufen auch, wie das eben diese eine Frau gemacht hat und sagen, ich habe ein komisches Gefühl, können Sie mir weiterhelfen?
Mhm. So.
Genau, so war vorher ein Anruf, deshalb sind wir ein bisschen zu spät gekommen, weil da war halt ein Anruf, ich habe das und das, oder ich spüre, da ist irgendwas, kann ich mal mit Ihnen darüber reden? Und das finde ich zum Beispiel ganz arg wichtig, dass jemand einfach merkt, ich habe ein komisches Gefühl, wo soll ich denn hin da damit? Also rufe ich an und dann kann ich ihr bestätigen oder sagen, das könnte man so oder so interpretieren und damit jemand sicherer wird im Umgang mit diesem Thema.
Und jetzt gerade in dem konkreten Fall, also wann wissen Sie, jetzt müssen wir da noch weitergehen? Also dass man wirklich vielleicht sogar die Familie kontaktiert, das Kind anspricht, den Kontakt zum Täter unterbindet. Also ab wann steigen Sie so richtig ein?
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil jeder Fall einfach anders ist. Mhm. Vielleicht war das erste Annähern. Vielleicht hat die Person zum ersten Mal darüber geredet. Und wenn ich da gleich mit so viel komme, dann macht die dich. Sondern ich kann immer anbieten, könnte der nächste Schritt sein und dann gehen wir zusammen Schritt für Schritt. Also dieses Thema kann man nicht so kurz mal zack, zack, zack abhandeln, das geht nicht. Das Erste ist immer ganz Ruhe bewahren und man braucht ganz viel Zeit, weil das ist wie so ein Prozess, es ist der erste Verdacht da, dann muss man gucken, wie geht's weiter, quasi sowas wie Beweise sammeln und dann geht es seinen Weg, wo man dann gucken muss, wer gehört da noch dazu? Wenn es ein Verdacht ist, man weiß es ja noch gar nicht so genau. Wir wissen nicht, wie viele Informationen gibt es oder in welche Richtung geht's.
Ich hatte mal ein Mädchen zum Beispiel, die hat sich mir anvertraut, dass sie von ihrem Onkel missbraucht wurde bei Selbstbehauptungskursen. Danach kam sie zu mir und es war ihr sowas von klar, dass sie nicht wollte, dass ich mit den Eltern spreche, dass es niemand erfährt. Sie wollte auch das Ganze nicht irgendwo benennen. Sie wollte das mir erzählen. Und dann haben wir überlegt, okay, was haben wir für Möglichkeiten, dich zu stärken, dass du dich vielleicht da besser wehren kannst. Und wir haben uns regelmäßig getroffen. Sie hat auch Freundinnen mitgebracht, weil ihr das wohler war. Und wir haben immer zusammen überlegt, wie kannst du dieser Situation mit deinem Onkel aus dem Weg gehen? Wie kannst du dich, wenn du dann doch wieder mit ihm zusammen bist, wie kannst du dich erwehren? Und das haben wir über 2 Jahre oder so, haben wir uns da immer wieder getroffen. Dann habe ich lange nichts mehr von ihr gehört. Und dann Jahre später hat mich die Kripo-Beamtin angerufen und gefragt, kennen Sie dieses Mädchen? Wissen Sie von dem? Sie hat jetzt den Täter angezeigt. Also,
wow, sie hat es sozusagen durch
sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft, aber halt nicht damals. Und es war zwar schwer für mich, das auszuhalten, aber ich kann nichts tun, was das Mädchen nicht möchte, weil das wäre ja wieder ein Übergriff. Sie muss sich ja selber bemächtigen. Sie muss sagen, hier ist Stopp und so weit will ich und so weit kann ich. Und das muss ich akzeptieren.
Das ist aber toll. Also Sie geben den Kindern eigentlich an der Stelle auch die Macht zurück, die ihnen sonst genommen wird.
Versuchen wir. Teilweise. Bei einem Kleinkind ist das natürlich eine andere Aufgabe. Da haben wir Erwachsene viel mehr Verantwortung, weil das Kind für sich selber nicht tragen kann. Aber das war jetzt eine 13-, 14-Jährige. Da konnte ich ganz gut sagen, okay, ich muss mich da zurückhalten, egal was ich jetzt machen würde.
Und haben Sie da eigentlich eine psychologische Ausbildung? Weil es klingt ja doch danach, dass man irgendwie sehr behutsam mit den Kindern einfach umgehen muss und ein echt gutes Gespür haben muss oder irgendwie, ja, Ahnung haben muss. So. Wie haben Sie das gelernt?
Also wir sind Sozialpädagoginnen, wir haben die Ausbildungen gemacht, Traumapädagogik.
Wir haben noch Fachkräfte für Prävention und Intervention bei sexuellem Missbrauch, also diese Fortbildung.
Und dann wächst man aber auch rein.
Und wir sind ja auch nicht alleine. Das ist ja auch so, dass wir ja mit Psychologen zusammenarbeiten, mit der Polizei, mit dem Jugendamt. Also wo man sich auch immer wieder mal austauscht, was würdet ihr jetzt machen und so. Also wir begleiten ja, wir machen ja keine Therapie mit den Betroffenen, sondern wir begleiten, wir unterstützen, wir beraten.
Und empfehlen Sie dann manchmal den Betroffenen eine Therapie zu machen? Wie zum Beispiel jetzt dieser 13-Jährigen, aber da wäre ja das Problem gewesen, dass die Eltern dann mitbekämen,
genau,
da gibt es ein Problem.
Krankenkarte,
ne?
Genau. Und das war alles klar, das will sie nicht.
Aber das ist dann wirklich eine Lücke, die ihr Verein füllt, dass man da eine Beratung geben kann, wirklich ohne, dass es die Eltern beispielsweise mitbekommen.
Mhm. Genau, ja. Also wir beraten auch anonym, wenn jemand sagt, ich will das absolut nicht, dann machen wir das auch. Oder gerade diese Online-Beratung, die Sie vorher angesprochen haben, das ist ja auch gedacht, ganz niedrigschwellig. Wenn ich, die Jugendlichen ist manchmal leichter zu schreiben als zu reden. Mhm. Und deshalb auch, ich kann mich anonym quasi anmelden, kann meinen Fall schildern oder was mich bedrückt und kriege dann Nachricht, ohne dass ich mich outen muss. Ich weiß nicht, wer das ist. Und so hilft man den Personen, dass sie so ganz langsam ihren Weg finden, so wie die Frau Schwarzmann gerade beschrieben hat, dass man peu à peu, Schritt für Schritt zusammen mit den Klienten gehen kann.
Und ich habe mich mit dem Mädchen zum Beispiel in der Beratungsstelle getroffen. Das wollte das Mädchen gar nicht. Mhm. Wir haben uns in der Eisdiele getroffen mit ihren Freundinnen. Das war ein normalerer Rahmen, weil ich meine, die Mädchen, die wollen eigentlich nur normal sein. Die wollen nur, dass es aufhört, dass alles so bleibt, wie es ist, aber dass eben dieser Missbrauch aufhört und dass sie normal leben können. Mhm. Die wollen jetzt nicht da Mordsbromborium. Und auch viele Mädchen in dem Alter wollen noch gar keine Therapie machen. Kleinere Kinder, klar geben wir das, wenn es möglich ist, bieten wir das Tonfeld an, auch für Ältere. Aber wir merken, die älteren Mädchen, die wollen eigentlich eher im Leben stehen und das abschütteln können. Und da kommt vielleicht dann der Verarbeitungsprozess auch später. Ist auch unterschiedlich, es gilt nicht für jedes Mädchen, aber so der Trend ist schon so.
Und wie geht man denn dann gerade mit wirklich kleineren Kindern um, denen man da noch nicht so viel vielleicht Verantwortung zumuten kann. Also diese 13-Jährige konnte ja für sich selber sehen, okay, ich kann es jetzt noch nicht, aber ich kann mich ihnen öffnen. Und dann 2 Jahre später hat sie es tatsächlich geschafft, ihren Onkel anzuzeigen. Aber jetzt bei einem wirklich kleinen Kind, ich sag mal 6, 7 Jahre alt oder so, ne? Also wie, also da ist man ja dann doch irgendwann, ich weiß nicht, unter Zugzwang, oder? Dass man den Kontakt zum Täter unterbricht oder?
Ja, ist man im Zugzwang auf jeden Fall.
Ja, das ist ja auch das Schwierige, wenn die Kinder kleiner sind. Die kommen ja nicht zu uns. Das sind ja dann zum Beispiel die Mütter, die kommen, weil sie feststellen, der Vater missbraucht das Kind. Jetzt können sie sich ja vorstellen, was das bedeutet innerhalb von einer Familie, was das für eine Mutter bedeutet. Und dann sind wir natürlich in einem Rechtsstaat. Wenn eine Mutter sich trennt aufgrund des Verdachts, dass der Vater das Kind missbraucht, tja, dann geht's weiter. Ja, ein Vater hat das Umgangsrecht. Dann sind wir bei den Juristen. Und auch, was bedeutet es für das Kind, wenn ich jetzt quasi, ich liebe ja meinen Papa und gleichzeitig macht er was, was ich nicht will. Das ist ja auch ein absolutes Dilemma für ein Kind.
Und wie gehen Sie dann da rein in die Situation? Also was?
Na klar, ich meine, hier braucht man natürlich Rechtsanwälte. Da geht es ja auch drum, da, oder das Jugendamt vor allem auch. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es mit dem Umgangsrecht? Findet es statt? Findet es zum Beispiel nur begleitet statt? Das heißt, der Vater darf sich mit dem Kind treffen, aber nicht alleine. Oder da muss man wieder von Fall zu Fall gucken.
Und ab welchem Alter ungefähr? Ich meine, es ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber ab welchem Alter sagen Sie dann, na gut, jetzt ist das Kind noch so. Also da schalten wir jetzt doch mal das Jugendamt ein. Also über deren Kopf hinweg sozusagen.
Über deren Kopf hinweg eigentlich nicht. Also wenn es eine Jugendliche ist, entscheide ich das mit der Jugendlichen. Und wenn es ein Kind ist, entscheide ich das mit den Eltern oder mit den Betroffenen, die mit diesem Kind da sind.
Aber Sie selber entscheiden nie?
Wir entscheiden das nicht.
Wir beraten ja nur.
Wir begleiten die Menschen dabei, was der nächste Schritt ist. Und das müssen wir dann auch manchmal akzeptieren.
Das wollte ich gerade sagen. Das stelle ich mir so schwierig vor, wenn man wirklich was Schlimmes sieht, hört und man da selber gar nicht so viel helfen darf, sozusagen, wie man möchte. Wie gehen Sie denn dann damit um? Kriegen Sie auch eine Supervision oder sprechen Sie untereinander miteinander?
Wir haben Supervision, ja.
Also, dass man da irgendwie für sich eine Grenze zieht bei einem, sag ich mal, himmelschreienden Unrecht. Genau. Ich glaube, das klingt für mich schwierig.
Ja, wir haben uns quasi, wir besprechen die Beratung, genau, klar. Und dann eben auch mit Supervision. Ja, aber trotz allem, es gibt mir auch Kraft, weil ich bei ganz vielen Fällen einfach sehe, die haben es geschafft, die haben ihr Leben wieder in der Hand und die können wieder glücklich sein. Und es gibt mir einfach auch die Kraft, all das andere auszuhalten.
Und ist das dann auch so Ihr persönlicher Grund, das zu machen? Also Sie beide setzen sich ja sehr viel für den Verein ein, also sehr viel mehr, als Sie bezahlt werden. Und teilweise werden Sie ja gar nicht bezahlt.
Ja, ich meine, ich bin durch meine Arbeit als Sozialpädagogin da so ein bisschen reingerutscht. Damals, als eben vor 25 Jahren diese Tagung war und wir über dieses Thema ganz viel gehört hatten, war klar, das kann jetzt nicht einfach nur im Sande verlaufen, da muss was passieren. Und so haben wir ja auch den Verein gegründet. Und das war eigentlich, war meine Motivation, für diese Menschen da zu sein.
Und der Anlass war so eine Tagung.
Das war eine 25 Tagung, genau.
Und was genau hat Sie da so bewegt an der Tagung, dass Sie gesagt haben, jetzt mache ich einen Verein?
Dieses Thema sexueller Missbrauch. Das war eine Fachtagung zum Thema sexuelle Gewalt. Und das hat mich einfach so berührt. Und in meiner Arbeit hatte ich mit Kindern zu tun, wo man wirklich auch den Verdacht hätte stellen können. Insofern war ich damit schon konfrontiert. Und irgendwer muss sich ja für diese Menschen einsetzen. Und so kam ich da.
Toll.
Hinein.
Und wie war das bei Ihnen?
Na, da war die Stelle ausgeschrieben. Bei mir waren das erstmal ganz andere Gründe. Ich habe eine Stelle gesucht und dann war die Stelle ausgeschrieben und ich habe mir natürlich lange überlegt, kann ich das überhaupt? Ich habe da gar keine Ahnung von. Und man wächst einfach mit seinen Aufgaben, wie es immer so schön heißt. Und klar, und das zieht sich halt voll durch. Wir haben immer das reale Leben und weil ich aus der Medienecke kam, war für mich auch klar, das Internet ist genauso gefährlich und da tummeln sich einfach die Kinder mittlerweile. Und vor allem vorbei an den Eltern. Früher, wenn die Pädophilen in Anführungsstrichen auf dem Spielplatz waren, haben die Eltern immer ein bisschen geguckt. Das müssen die ja heute gar nicht mehr. Ich kann direkt mich als 12-Jährige oder 10-Jährige ausgeben und kann Kontakt aufnehmen.
Jugendzimmer einlocken, genau.
Genau, ich sage zu den Kids immer, die hocken bei euch auf dem Schreibtisch quasi schon.
Und schulen Sie da auch die Eltern irgendwie, dass sie den, ja, wie geht man da vor, dass man denen bestimmte Seiten sperrt? Oder?
Genau, also Elternschulung, zum Glück ist es so, dass immer mehr Eltern sich auch drum kümmern. Was kann mein Kind, was darf mein Kind. Also wir machen ja viel Projekte und es gibt viele Kids, die auch sagen, meine Eltern kontrollieren regelmäßig mein Handy. Zum Teil haben sie natürlich ein bisschen Gefühl, das ist so ein bisschen Privatsphäre, aber auf der anderen Seite überwiegt einfach, die wollen mich schützen.
Und sie empfehlen das auch, dass Eltern die Handys ihrer Kinder den Verlauf oder was?
Das kommt natürlich immer darauf an, wie ist das Verhältnis von den Jugendlichen zu ihren Eltern. Also ich habe viele Jugendliche, die sagen, ich habe ein gutes Verhältnis. Wenn mir jetzt was Blödes passieren würde, könnte ich zu meinen Eltern gehen. Dann denke ich mir, dann haben die Eltern ganz viel gewonnen, wenn klar ist, mein Kind kommt, wenn irgendwas Blödes ist. Und viele sagen auch, meine Eltern könnten das Handy checken, wenn sie das wollten, aber die vertrauen mir. Also wenn da so eine Basis da ist, dann denke ich mir, dann ist ganz viel gewonnen. Dass dann Kinder einfach wissen, ich kann mich in allen Situationen an meine Eltern wenden.
Aber wenn die jetzt nicht da ist und man hat als Elternteil das ein komisches Gefühl, hier das Kind surft im Internet, ich habe da irgendwie gar keinen Einfluss mehr und durchbricht die ganzen Sperren auch, die man so aufbaut, da kennen sich ja Kinder auch super gut aus und haben dann gerade wieder was gegoogelt.
Weil Internet hat einfach dermaßen eine Sogwirkung, da entgleiten viele Kinder. Das ist wirklich ein großes Problem, dieses Medium.
Genau.
Und da macht sich natürlich bezahlt, wie dicht war ich vorher schon an den Kindern dran, wie stark war meine Vertrauensbasis mit meinem Kind, bevor es quasi in diese Zeit kam, wo das Internet so viel Macht bekommt.
Es gibt wir haben so ein Täterinterview, wo einfach hat erzählt einfach, was für Kinder sucht er raus. Und da kam wirklich Kinder, die zum Beispiel wenig Bindung haben, wo die Eltern sich nicht kümmern, die wenig Freunde haben, das sind natürlich oft die Kinder, die dann auch wirklich so potenzielle Opfer sind. Also die beste Prävention ist, wenn ich ein Kind selbstbewusst, das stark ist, das Freunde hat, das einfach im Leben steht, ist nicht so gefährdet wie ein Kind zum Beispiel, das einfach, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, bedürftig ist, das Anerkennung sucht, das, wie gesagt, wenig Freunde hat. So ein Kind ist natürlich viel anfälliger für potenzielle Täter als andere.
Und das muss nicht unbedingt nur aus Interesselosigkeit sein oder Überforderung, das Kind da entsprechend zu versorgen, sondern sind vielleicht auch einfach überbehütete Kinder, die überhaupt nichts mehr dürfen, weil die Eltern Angst haben. Also diese Teile gibt es einfach auch, diese Eltern.
Also Sie merken schon, man kann wenig Pauschalurteile sagen. Jeder Fall muss extra angeguckt werden. Und das macht es manchmal auch ganz, ganz, ganz arg schwierig.
Das habe ich dem Gespräch jetzt wirklich entnommen, ja. Wie kann man denn Ihre Arbeit eigentlich unterstützen? Oder anders gefragt, wie finanzieren Sie sich? Sie sind ja ein eingetragener Verein und auch wahrscheinlich ehrenamtlich, oder? Also ein gemeinnütziger Verein? Ne?
Genau, wir sind Verein und Stiftung.
Ach, und eine Stiftung auch.
Genau. Und unterstützen kann man uns natürlich über Spenden. Das brauchen wir. Wir tragen uns vor allem über Spenden. Natürlich kriegen wir die 50% Personal finanziert vom Landkreis, aber darüber hinaus läuft unglaublich viel über Projektgelder, über Zuschussanträge, über Spenden. Mhm. Und damit kann man uns helfen, aber auch, wenn man mitarbeiten möchte. Genau. Herzlich willkommen.
Wie kann man bei Ihnen mitarbeiten?
Wenn jemand sagt, ich würde gern ehrenamtlich mitarbeiten, sich einfach bei uns melden. Wir brauchen immer Menschen, die uns aktiv unterstützen.
Und da brauchen Sie aber wahrscheinlich vor allem ausgebildete Menschen.
Nein, überhaupt nicht. Das ist sowieso immer so eine große Hemmschwelle, dass viele Menschen sagen, ich kann das nicht, ich traue mir das nicht zu. Also es kann ja nicht sein, dass dann quasi jemand in den Verein kommt und dann sofort an vorderster Front Beratungsarbeit macht. Das machen ja unsere Hauptamtlichen. Aber es gibt viele andere Dinge, die man bei uns machen kann. Jetzt im Jubiläumsjahr gibt es ganz viel zu organisieren. Stände, es gibt Präventionsveranstaltungen, die man doch durchaus machen kann oder auch mal einen Elternabend. Also man kann, wenn man sich was zutraut. Wir hatten eine, die sich gemeldet hat, die hat Tanz mit unseren Mädchen gemacht. Oder
wo es um Spüren gegangen ist. Die einfach sagt, sie war Tänzerin und solche Workshops hat die zum Beispiel angeboten. Das fanden wir total klasse und die arbeitet immer noch weiter mit, soweit es die Zeit erlaubt.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Petra Leber und Silvia Schwarzmann von Wirbelwind e.V.
Dankeschön.